ich lese aus der Lutherbibel. Gott, der Allwissende und Allgegenwärtige, im Psalm Davids. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wollest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege.
Dankeschön. Sprich zu uns jetzt, Herr, durch diese deine Worte und lass es persönlich werden, was wir heute Morgen schon als Zeugnis gehört haben. Amen. Ich möchte euch eigentlich nur einen kurzen Impuls mitgeben heute Morgen. Ich habe das Dix versprochen, dass sie nicht auch noch eine Predigt vorbereiten müssen, weil sonst wäre es einfach zu viel gewesen und dann hätten wir das nicht hinbekommen mit diesem Besuch. Aber mir war es auch wichtig, euch die Zeit zu lassen und ich muss ja jetzt hier keine ewig lange Predigt halten. Aber ich denke, so ein bisschen persönlich das Ganze machen. Ich weiß, dass in Nepal nicht das Ende der Welt ist. Das Dach der Welt, das gefällt mir ganz gut. Aber ich denke mal, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, so mit eurer Reise, so, da konnte einem das sicher so vorkommen. Also weiß ich das noch richtig? Also so die Flugreise allein bis Kathmandu, das waren schon, da haben 24 Stunden nicht ganz ausgereicht, um da anzukommen, oder? So in der Größenordnung. Aber so in der Größenordnung. Und dann kam da dieser Bus, da, wie viele Stunden waren das nach Tansen dann noch mit dem Krankenhausbus? Noch 10 Stunden mit dem Krankenhausbus nach Tansen über nepalische Straßen, die ich nur aus Erzählungen und Vorstellungen kenne. Aber ich kann mir vorstellen, man kommt sich schon irgendwo so vor, als wäre man jetzt so langsam dann am Ende der Welt angekommen. Wir sitzen da ja übrigens im gleichen Boot. Also ich bin mir sicher, manchem Stuttgarter geht's auch so, wenn er nach Freudenstadt fährt. Ja, also dass wenn sich das dann so hinzieht in der Schwarzwald rein, dass auch das Gefühl ist, so jetzt muss dann irgendwo das Ende der Welt bald kommen. Vor allem, wenn man das tut und in Stuttgart losfährt und das Wetter ist halbwegs erträglich und in Freudenstadt schneit's dann, wenn man angekommen ist. Vielleicht kann einem das auch so vorkommen. Deswegen so dieses Bild von der Reise können wir vielleicht schon mit reinnehmen und das Bild von der Reise natürlich noch viel persönlicher machen, auch dadurch, dass das in der Bibel ja immer wieder auch ein Bild wird für unser Leben, dieses Unterwegssein mit Gott, auf der Lebensreise sein. Und ich glaube, da können die Bilder aus diesem Psalm ganz viel sagen, denn der Psalmschreiber nimmt uns ja im Grunde genommen mit auf eine Reise, auf eine noch viel extremere Reise, ne? Nämlich die Flügel der Morgenröte und ginge bis ans äußerste Ende des Meeres oder wenn ich zum Himmel emporstiege, und das ist natürlich, muss man sich jetzt vorstellen, natürlich in der Zeit geschrieben, wo man noch keine Ahnung von Flugzeugen und Helikoptern und so Geschichten hatte, wo also die Vorstellung, in den Himmel hochzusteigen, in jeder Form einfach völlig unvorstellbar war. Das ist unendlich weit weg dort oben. Und umgekehrt, wenn ich bis ins Totenreich hinuntersteige, also unvorstellbar weit ist, springt, das geht so bis an die Grenzen des damaligen Weltbilds, das natürlich anders aussah wie unseres heute, das mit Satelliten vermessen und mit Google Earth anklickbar und alles ist, ne? Aber das sind so die Grenzziehungen. Also egal wie weit ich dort reise, Moment mal, aber warum würde ich das überhaupt tun? Also was will ich dort überhaupt? Also in den Himmel hochsteigen mag ja noch ganz verlockend sein, ins Totenreich runtersteigen klingt schon mal nicht so verheißungsvoll. Und dann diese Begrifflichkeiten, die verwendet wurden, wohin könnte ich fliehen, um deinem Blick Gott zu entgehen, da merkt man ja auch ganz schnell, also es geht im Grunde genommen um eine hypothetische Reise, um eine Reise, die man sich vorstellt in seinem Kopf, gar nicht mit der Absicht, diese Reise jemals zu machen. Also der Psalmschreiber ist keiner, der das irgendwie als tolle Idee verkaufen möchte, vor Gott fliehen zu wollen. Sondern was er sagt ist, ich kann diese Reise in meinem Kopf machen und egal wie weit ich reise, ich könnte mir an jedem Ort immer gewiss sein, ich bin noch nicht zu weit gereist und jetzt ist plötzlich Gott nicht mehr da. Sondern egal, wo ich hinkomme, ich habe dieses Vertrauen, er ist immer bei mir. Also ich will mich eigentlich gar nicht auf diese Reise machen und der Psalmschreiber will es auch nicht, aber zumindest ansatzweise muss ich es ja vielleicht manchmal im Leben. Muss ich ja manchmal auch Entfernungen gehen, vielleicht bis nach Nepal? Oder woanders hin, vielleicht an Orte oder in Situationen hinein, in die ich eigentlich jetzt gar nicht unbedingt gehen möchte, wo es mir vielleicht auch mulmig wird, wo ich denke, naja, also eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben, ne? Beim guten schwäbischen Essen und allem, ne? Wobei schwäbisches Essen gibt es ja bei euch in der Ecke dann sowieso keins, ne? Aber badisches Essen ist sicher auch gut. Genau, dann würde ich lieber zu Hause bleiben. Aber manchmal zwingt mich das Leben ja auch in Momente, in Situationen hinein, wo ich zaghaft gehe, mutlos gehe, vielleicht nicht wirklich gehen möchte. Und da ist diese Zusage umso genialer. Du kannst gar nicht so weit gehen oder gehen müssen, dass du irgendwo landest, wo du plötzlich sagen musst, oh, jetzt ist Gott nicht mehr da. Sondern egal, wo du hinkommst, ob du da freiwillig hingehst oder hingehen musst, du wirst immer die Gegenwart Gottes erleben. Das ist doch eine tolle Zusage. Und das Gute ist übrigens, man muss gar nicht auf eine Reise gehen. Das ist ja auch klar in diesem Psalm, schon am Ausgangsort. Also selbst wenn ich überhaupt nirgends hingehe, sondern tatsächlich auch mal sitzen bleiben darf und sagen, ich genieße es jetzt hier, wo ich bin. Auch da gilt es, ob ich sitze oder stehe. Du weißt es, ob ich gehe oder liege, du siehst es. Weil Gott da ist, an jedem Ort. Gott ist immer und überall bei mir. Das ist eine Botschaft, die ich festhalten kann, egal was das Leben so bringt. Und wenn man weiterliest, dann ändert sich das Bild ein bisschen. Im Moment waren das so ein bisschen Ortsbeschreibungen. Und dann ist plötzlich von Finsternis die Rede. Und wenn ich spreche, das ist immer theoretisch, das hört man schon an der Formulierung, wenn ich spreche, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Also im Denken der Zeit, aus der der Psalm kommt, im hebräischen Denken damals, ist die Finsternis tatsächlich sogar auch noch eine Art Ortsbestimmung. Die geht noch weiter als bisher alles Gesagte. Die nimmt uns eigentlich aus den Grenzen der Welt, wie sie Gott geschaffen hat, nimmt sie uns heraus. Es gibt biblische Texte, die so ein bisschen mitnehmen. Ein ganz spannender ist zum Beispiel im Buch Jona. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jona ein bisschen so im Kopf habt, der von Gott einen Auftrag bekommt und dann aber abhaut, weil er das nicht machen möchte. Und dann ist er da auf diesem Schiff, ist er im Sturm und dann wissen sie sich nicht mehr zu helfen. Und Jona gibt auch selber zu, er könnte der Grund sein für das alles. Und dann werfen sie den Jona über Bord und der Sturm ist gestillt und Jona wird von einem großen Fisch verschluckt. Und dann, wenn man das Buch Jona liest, das zweite Kapitel ist ein großes Gebet des Jona im Bauch des Fisches, übrigens ganz spannend, ein Gebet, das Jona gar nicht selber formuliert hat, sondern das ganze Gebet besteht aus Versen aus verschiedenen Psalmen. Also jeder Satz in diesem Gebet kommt irgendwo aus einem Psalm. Aber der Jona beschreibt in diesem Gebet so seine Reise letztlich. Und das schließt sich an alles, was in dem Buch schon erzählt wird bis dahin. Das könnt ihr mal nachlesen. Also Jona ist ein ganz spannendes Buch, müsst ihr mal nachlesen. 3 Kapitel, das kann man in einer Viertelstunde lesen. Ist ein tolles Buch. Dann müsst ihr mal beobachten, von dem Moment, wo Jona abhaut von Gott, wird von Jona immer noch nur noch beschrieben, dass es nach unten geht. Immer. Also der geht schon runter zum Hafen und dann geht er runter zum Schiff und dann geht er runter ins Schiff und dann geht er runter ins Meer. Und dann wird er reingeworfen. Es geht immer noch weiter nach unten und das beschreibt er dann. Du warfst mich in die Tiefe mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckt mein Haupt. Könnt ihr das mitfühlen, wie der immer tiefer sinkt gerade? Ja? Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Und dann wird's ganz spannend. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Und in der Weltvorstellung der damaligen Zeit, müsst ihr jetzt wirklich schon, der ist jetzt praktisch unten rausgefallen. Aus der Welt. Also der ist nicht mal mehr drin in der Welt. Das ist Finsternis. Der ist also wirklich über die äußersten Grenzen hinausgeschossen. Das ist so die Idee da drin. Und dann kommt der Satz, der in das Buch Jona wendet, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Da wendet Gott alles. Und der Gedanke ist der gleiche, der hier in diesem Psalm drin steckt. Also selbst wenn du noch über die Grenzen hinausgehen würdest, also das ist unvorstellbar. So weit kann man eigentlich gar nicht mehr kommen. Selbst da wäre Gott noch da. Aber dann ist Dunkelheit natürlich nicht nur ein Ort, sondern Dunkelheit ist ganz klar natürlich auch eine Situationsbeschreibung. Und wir kennen das alle auch irgendwo, diese dunklen Momente im Leben, die es gibt. Ein anderer Psalm, der uns allen geläufig ist, bringt das ganz klar zum Ausdruck. Ne? Psalm 23 mit dem dunklen Tal. Das kennen wir ja, dass es solche Momente gibt, das Dunkel, wo man sich einfach allein fühlt und verlassen und Angst hat und alles. Und dann schreibt dieser Psalmschreiber, sagt er, aber selbst dort wäre für dich die Finsternis nicht dunkel. Also für Gott ist es kein Problem. Der kommt da hinein, wo ich nichts mehr sehe. Und er bringt seine Hoffnung mit hinein in dieses. Der sieht da, wo für mich alles unklar ist. Da hat Gott immer noch voll den Durchblick. Für den ist die Finsternis nämlich keine Finsternis. Also, müsst ihr sehen, da steht nicht drin, die ist für mich keine Finsternis, sondern die ist für ihn keine Finsternis. Ja, der kann da Dinge, die ich nicht kann. Und dann kommt im zweiten, kommt dann dazu, selbst die Nacht würde leuchten wie der Tag. Dann wird es nämlich für mich plötzlich auch hell an diesem dunklen Ort. Und Gottes Hoffnung scheint hinein in die dunkelsten Momente des Lebens. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst dir da vorne, der weiß ja gar nicht, von was er redet. Weil so dunkel, wie es bei mir im Leben gerade ist oder vielleicht auch schon war, das hat der mit seinen noch nicht mal 40 Jahren gar nicht erlebt. Der kann ja da gar nicht mitreden über diese Sache. Ja, das glaube ich auch. Also es gibt so Situationen, die sind unendlich und entsetzlich schwer. Da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da bin ich Gott dankbar, dass ich sie in der Form selber noch nicht erleben musste. Aber ich kann dir eines sagen, egal wie dunkel deine Situation ist, egal wie völlig hilflos und ausgeliefert du dich vielleicht fühlst, für Gott ist die Finsternis nicht finster. Und das Licht seiner Hoffnung leuchtet auch in dieses Dunkel hinein. Es gibt keinen Ort und es gibt keine Situation, wo Gott nicht da ist mit seiner Hoffnung. Und dann die dritte Sache, die man unbedingt bemerken muss in diesem Psalm. ist ja dann spannend, man liest dann weiter, das war ja schön, also ich habe das genossen, ne? Diese Psalmsprache, das ist ja auch wunderschön poetisch, ne? Wo die Steffi das vorgelesen hat und man sitzt da vorne und hört zu. Und das kann man genießen, diese Bilder und alles, bis man dann irgendwann bei Vers 19 angekommen ist. Und dann ist dieser wunderschöne Psalm mit all seinen Bildern und der Morgenröte und was weiß ich und alles. Und dann heißt es plötzlich, ach Gott, dass du die töten würdest, die sich dir widersetzen. Das verdirbt irgendwie alles an der Stelle, ne? Ja, und dann geht's um Hass und Menschen, die verabscheuen und ich hasse die auch und betrachte die als deine Feinde und denkst, was ist jetzt passiert? Hat sie irgendwie eine Seite zu weit umgeblättert oder sowas, ja? Nee, hat sie nicht. Also das ist mitten in diesem Psalm drin. Wenn man sich reindenkt in die Zeit, wo es geschrieben wurde, in das Denken der damaligen Zeit, ist es auch eine Positionsbestimmung, das ist auch eine Ortsbezeichnung. Mit vielen Worten, die wir heute vielleicht nicht so sagen würden, sagt uns dieser Psalmschreiber, ich positioniere mich hier auch, und zwar auf deiner Seite, Gott. Ich will mit Menschen und mit Dingen, die du verabscheust und mit denen du nichts zu tun haben willst, will ich auch nichts zu tun haben. Also ich will mich auf die richtige Seite stellen im Leben. Ich weiß, egal wo ich stehe, du bist da. Aber vielleicht kann man ja trotzdem mal die Frage stellen, wo sollte ich denn eigentlich stehen? Gibt es da vielleicht bessere Orte als andere? Und darauf geht es dann auch hinaus, wenn dann die letzten Verse dieses Psalms heißen, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf deinem Weg, der ewig Bestand hat. Also die Zusage Gottes ist ganz klar. Egal wo ich bin, in jeder Situation. Und wenn du das genau hörst und diese Prüfung hier am Ende auch liest, dann muss man so weit gehen zu sagen, selbst in der Situation, in die ich mich vielleicht selber reinmanövriert habe, wo ich selber total verbockt habe, kommt ja vor im Leben. Ja? Ich sage, das war jetzt der falsche Weg, sehe ich jetzt vielleicht im Rückblick ein, aber jetzt bin ich hier und ich weiß genau, ich sollte eigentlich hier nicht sein, aber ich bin jetzt hier. Und selbst da gilt ja dieses Versprechen Gottes, so weit geht dieser Psalm, dass Gott da mit mir ist und seine Hoffnung dort hineinleuchtet. Aber dieses Wissen bringt dann auch eben diese Frage mit zu sagen, Herr, zeig mir du doch den Ort, wo ich eigentlich sein sollte. Leite du mich, also hilf du mir auch, dass ich vielleicht gar nicht erst an diesen anderen Ort komme, wo ich feststellen muss, jetzt habe ich es vermasselt, aber gut, dass Gott immer noch da ist. Sei du bei mir, zeig du mir, wo es hingehen soll. Also ich habe das mal so formuliert, das war glaube ich auf der Folie vorher, Gott soll orts- und lebensbestimmend für mich sein. Er soll der Wegweiser sein. Ich weiß, ich könnte hingehen, wo ich wollte, Gott wäre immer da. Aber das ist nicht der Plan fürs Leben. Der Plan ist, ich möchte dahin gehen, wo er mich will. Ob das dann Nepal ist? Oder, ich kann mich so erinnern, eine Zeit, da habe ich meine Frau immer ein bisschen damit geärgert, dass ich gesagt habe, weißt, wir folgen ja einfach Gottes Berufung. Und wenn er uns nach Sibirien beruft, dann gehen wir halt nach Sibirien. Das wollte sie gar nicht hören, überhaupt. Ich bin übrigens froh, dass er uns bis jetzt nicht nach Sibirien berufen hat. Auch wenn Freudenstadt im Winter manchmal ähnlich aussieht, meint sie jetzt, aber naja, gut, okay. Ja, naja. Aber egal, wohin er ruft, er soll die Bestimmung sein. Ortsbestimmend, lebensbestimmend, aber egal wo, immer mit ihm. Lasst uns beten. Herr, du rufst nicht jeden von uns nach Nepal. Du stellst uns an ganz verschiedene Orte im Leben. Manchmal stellen wir uns selber an Orte. Manchmal sind es die richtige, manchmal auch die falsche. Wir erleben, wir sind alle auf einer Reise und auf dieser Reise gibt es Höhen und Tiefen und wunderbare Momente und dunkle Täler und Momente, wo wir uns ganz allein fühlen und andere, wo wir dich loben und preisen und es uns einfach gut geht. Wie gut es uns tut zu wissen, du bist immer da in jedem Moment. Und ich bete heute Morgen ganz besonders, wenn es Menschen gibt, die da sind, für die es dunkel ist gerade im Leben. Du weißt darum, du bist nahe bei ihnen in dieser Dunkelheit. Für dich ist diese Dunkelheit nicht dunkel, sondern du siehst und du weißt, wie es weitergeht. Ich bitte, dass heute Morgen dein Licht der Hoffnung hineinscheint in ihr Leben. Und ich bitte für uns alle, bei mir angefangen, dass du uns Wegweiser bist. Dass du uns zeigst, was der richtige, der gute Ort ist, an dem wir sein sollen. Prüfe uns, Herr, und erforsche uns. und zeig du uns den Weg zum Leben. Amen.